Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast.
Also wir nennen das im Buch eine monströse Normalität. Also es gibt die Anerkennung im globalen Norden, in unseren Ländern, das ist wirklich neu, dass die Krise da ist, die Klimakrise. Und jetzt wird sozusagen versucht, diese Normalität mit verschiedenen Strategien wiederherzustellen, die sich aber als monströs generiert, weil sie eben die Grundlagen der Klimakrise nicht angeht.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Heute im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Ulrich Brandt, der an der Universität Wien als Professor für internationale Politik lehrt und forscht. Wir beide kennen uns von einer gemeinsamen Veranstaltung vor wenigen Wochen bei uns im Münchner Zukunftssalon. Herzlich willkommen, Uli. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Manuel.
Gerne. Wir wollen uns heute über euer neues Buch unterhalten, das den, ja, wie man es nimmt, verheißungsvollen, vielleicht für manchen aber auch bedrohlichen Titel trägt, nämlich Kapitalismus am Limit. Eher mit einem Ausrufezeichen versehen als mit einem Fragezeichen. Erneut verfasst, gemeinsam von dir mit deinem Kollegen und Freund, dem Berliner Gesellschaftswissenschaftler Markus Wissen. Ihr beide habt 2017 ein gemeinsames Buch veröffentlicht über, so der damalige Titel, imperiale Lebensweisen. Ein Begriff, der ein Strukturmerkmal kapitalistischer Gesellschaftsordnung benennt, auf das wir gleich noch näher und öfters eingehen werden. Auch wenn der Begriff der imperialen Lebensweise in bestimmten Kreisen eine enorme Karriere hingelegt hat, ständig zitiert wird und mittlerweile fest im kapitalismuskritischen Begriffsinventar verankert ist, möchte ich dich bitten, für die ZuhörerInnen, die noch nicht so vertraut sind mit dieser Debatte, vielleicht kurz zu erläutern, was ihr mit dem Konzept der imperialen Lebensweise sozusagen auf den Begriff bringen wollt.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns gefragt, also Markus Wissen und ich, nicht um zuletzt in der Krise 2008, 2009, warum trotz der starken Politisierung der Klimakrise, trotz der offensichtlichen Probleme des Kapitalismus, die Klimakrise und andere Krisen zu bearbeiten, die Krisenantworten Business as usual waren. Sozusagen ganz bedeutsam war ja damals die sogenannte Abwrackprämie oder in Österreich Schrottprämie, wo eben als Krisenmaßnahme hohe Subventionen für Käuferinnen und Käufer gezahlt wurden, 2500 Euro in Deutschland, dass man ein Auto, was noch funktioniert hat, abgibt und ein neues Auto kauft und das eben als Krisenstabilisierung wirkt, ja, weil die Autos weiter verkauft werden können in den Absatzproblemen und damit der Sektor stabilisiert wird. Die Gewerkschaften waren dafür, die Regierung und natürlich auch die Unternehmen. Also haben wir uns gefragt, warum ist eine Lebensweise, eine Produktionsweise, nämlich die auf Automobilen basiert, auf dem Verbrennermotor, so akzeptiert? Warum ist er so stark, obwohl alle wissen, dass die ökologische Krise zunimmt? Die Antworten sind natürlich die Macht von Unternehmen, die Politik hat nicht viel Antworten, traut sich nicht so richtig, die Konsumentin. Und wir haben gefragt, was ist die tiefe Verankerung auch im Alltag? Also wir haben Globalisierungsprozesse, wir haben politische und ökonomische Entwicklung, aber wir wollten auch noch mal die Alltagsdimension in den Blick nehmen. Deshalb heißt es die Lebensweise. Und da ist unser Argument, dass die kapitalistische Normalität, also der ganz normale Alltag von Menschen, sich darüber reproduziert, dass sie auf Waren zurückgreifen, wie beispielsweise das Automobil oder auch Fleisch, dann Billigfleisch, wenn sie fliegen, wenn sie sich Kleidung kaufen, die in der Regel andernorts heißt im eigenen Land, aber vor allem im globalen Süden, unter ökologisch und sozial schlechten, oft zerstörerischen Bedingungen hergestellt werden. Also imperial heißt nicht imperialistisch, nicht als Sinne von Politik, einer Besetzung, des Dominierens von anderen Regionen, sondern imperial heißt ausgreifend. Und dieses Ausgreifen, dieses permanente sich Beziehen auf billige Arbeit, billige Natur andernorts, das ist das Kennzeichen der imperialen Lebensweise und es hat sozusagen eine doppelte Konsequenz. Das eine ist, dass es attraktiv ist, es ist handlungserweiternd. Wir können sozusagen da gerade im globalen Norden sozusagen haben über günstige Produkte, heute sehr stark aus China, von woanders, eben eine stärkere Handlungsreichweite, wenn es um Lebensbedingungen, wenn es um Konsum geht. Aber es ist eben auch ein Zwang. Wir kommen nicht so einfach aus dieser Lebensweise raus, wenn wir auf dem Land leben und ein Auto brauchen, wenn es tief verankert ist, dass Billigfleisch zum Wohlstand gehört, wenn wir an Handys denken, die ja auch selbstverständlich geworden sind, wenn wir an Fast Fashion denken, also der schnelle Umsatz von Mode und anderem. Das ist sozusagen im Kern der Imperialismusweise. Aber ganz wichtig, es sind erstmal kapitalistische Strategien von Unternehmen, von Politik, Stichwort Freihandelspolitik und anderem, die das dominieren. Wir leben im Kapitalismus, wir leben in der Wachstumsmaschinerie, aber dazu kommt eben, dass dieser Kapitalismus sich im Alltag verankert hat und das nennen wir eben die imperiale Lebensweise.
Ist ja eben ein bisschen missverständlich, wenn man von Lebensweise redet, dann denkt man immer gleich, ja, das ist jetzt so der private Konsum, wird da jetzt adressiert. Der wird zwar auch adressiert, aber ich denke, euer Augenmerk ist ja mehr auf diesen strukturellen Zwängen auch. Also die Einzelnen können ja schwerlich, ja, man kann sich dem schwer entziehen.
Genau, das ist der Beitrag zur Diskussion gewesen. Also wir haben gesagt, die Nachhaltigkeitsdebatte, die ja seit 20, 30 Jahren sehr stark darauf sich bezieht, die Individuen sollen über einen anderen Konsum sozusagen die Nachhaltigkeitstransformation voranbringen. Da haben wir gesagt, nein, das ist ein falsches Versprechen. Deshalb habe ich gerade betont, es sind die Strukturen, die Machtstrukturen der Autoindustrie, der Pharmaindustrie, der globalen industriellen Landwirtschaft, die das natürlich ganz stark vorgeben, aber es wird ein Stück weit auch bestätigt. Also es ist eine Strukturkategorie, deshalb sprechen wir ja auch im Singular von der imperialen Lebensweise, die sich natürlich enorm unterschiedlich ausformt. Und natürlich haben die Menschen je unterschiedlich auch Handlungsmöglichkeiten, aber die sollten eben nicht überschätzt werden, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen auch den Wunsch, dass Menschen anders handeln. Wir werden sicher noch zu den Alternativen kommen. Wir brauchen aber auch andere Bedingungen. Ne? Gesellschaftliche, ökonomische, politische Bedingungen, damit anders gehandelt werden kann.
Dieses Konzept oder diese Beschreibung von kapitalistischer Wirklichkeit hat ja eigentlich seine Gültigkeit nicht verloren. Warum habt ihr jetzt dennoch ein neues zeitdiagnostisches Buch geschrieben? Was hat sich in eurer Einschätzung seit 2017 geändert, dass es sich lohnt, nochmal das Ganze des Kapitalismus in den Blick zu nehmen? Klar, ich meine, es ist viel passiert. Die Pandemie, der Ukraine-Krieg, um nur zwei markante Ereignisse zu nennen, aber hat sich die Logik, nach der unsere Gesellschaft funktioniert, dadurch auch geändert?
Die grundlegende Logik hat sich nicht verändert. Wir haben uns entschieden, 2021 nochmal ein Buch zu schreiben, weil eben das Buch von 2017, Imperiale Lebensweise, sehr begriffsstark war, auch sehr historisch angelegt. Wir haben zwei lange Kapitel, wo wir nochmal die Geschichte durchgehen mit dem Begriff der imperialen Lebensweise, also Kolonialismus, den Nachkriegskapitalismus, Neoliberalismus, die aktuelle Krise und haben durchaus auch schon Zeitdiagnosen. Also wir haben schon damals von grüner Ökonomie, grünem Kapitalismus gesprochen, aber das war nicht so zentral und haben uns dann vor 3 Jahren gefragt, trauen wir uns in dieser Unübersichtlichkeit, die du gerade angesprochen hast, also Pandemie, ja, Doppeldeutigkeiten, die Rhythmen der Klimapolitik, es geht nach vorne, es geht zurück, die autoritäre Rechte hat ja einen Aufschwung genommen Ende der 10er Jahre, dann später während dem Schreiben kam der Krieg gegen die Ukraine dazu. Geht das? Ob das geklappt hat, das große Ganze, dann müssen am Ende die Leserinnen entscheiden. Wir sind jetzt mit dem Produkt ganz zufrieden und wollten eben dieses Mal ganz explizit eine Zeitdiagnose anbieten als Orientierung, eben in diesen sehr unübersichtlichen Zeiten und sehen eine zentrale Veränderung. 2017, also kurz nach der Klimakonferenz in Paris, dem Klimaabkommen, zwar noch vor den Klimabewegungen, also Fridays for Future und andere, aber es gab die Ziele für nachhaltige Entwicklung und es gab durchaus Gründe für die Annahme, dass der Umstieg des Kapitalismus von fossilen Energieträgern, also Öl, Gas, Kohle, auf erneuerbare Energien eine weitere Dynamik gewinnen wird. Wir waren da schon skeptisch, wir haben sozusagen auch auf die Grenzen hingewiesen 2017, aber irgendwie haben wir angenommen, da gibt es ein Potenzial, was Investitionen angeht, was Politik angeht und anderes. Und da sind wir inzwischen zu einer deutlich skeptischeren Einschätzung gekommen. Also ich nehme nur ein paar ja, Beispiele. Die fossilen Kräfte werden wieder offensiver. Vor kurzem hat eine Gruppe, die heißt Banking Climate Chaos in Großbritannien, eine Studie veröffentlicht, dass im Jahr 2023 700 Milliarden Dollar Geld verliehen wurde von Banken an fossile Unternehmen, um eben fossile Energieträger zu fördern und zu verkaufen. Also da ist richtig viel Rückenwind, da ist richtig viel Selbstbewusstsein in der fossilen Industrie, jetzt da weiter offensiv zu werden. Auf der Alltagsebene gibt es die Studie, die ja jetzt auch viel diskutiert wurde, der Bericht der Internationalen Energieagentur, die zeigt, dass im Jahr 2023 bei den globalen Neuzulassungen von Automobilen 48% SUVs sind. Also nichts mit einem, ich sag mal, Reflexion der Lebensweise, vielleicht kleinere Autos, vielleicht raus aus dem Auto, sondern die meisten sind natürlich Verbrennermotoren. Es soll weitergehen wie bisher. Ne? Auch im Alltag soll es größer werden, es soll wachsen. Und politisch könnten wir sagen, auch dann nur ein kleines Beispiel, dass ja jetzt Gas auch als Brückentechnologie, als nachhaltige Technologie gilt. Das ist sozusagen eine Hilflosigkeit und vielleicht auch ein Waffenstrecken vor einem ambitionierteren Umbau Richtung Erneuerbare und natürlich auch, wir gehen sicher gleich darauf ein, der Aufstieg der rechtsautoritären Kräfte. Also die alte These, dass die impere Lebensweise die Krise verschärft, aber gleichzeitig ein Versprechen ist, die Krise zu bearbeiten. Ja, gerade für jene Bevölkerungsteile, die nicht so viel Geld haben, ist ja das Versprechen über billige Produkte aus dem globalen Süden, ja, ich will es Ramschprodukte können, also billig hergestellt, schnell verbrauchbar, dass das sozusagen irgendwie auch stabilisierend wirkt. Aber wir sind der Einschätzung, da haben die Einschätzung, dass diese Stabilisierung weniger funktioniert.
Ich denke, was sich seit 2017 sicherlich auch noch mal geändert hat, ist, dass die Klimakrise viel spürbarer geworden ist, so im Alltag. Man hat ja lange Zeit so immer gesagt, ja, okay, das ist irgendwo anders in Afrika oder so, aber nicht bei uns, oder es ist irgendwann, aber nicht jetzt schon so. Und das haben wir bei uns in Deutschland natürlich zum Beispiel im Ahrtal mit der Überschwemmung, aber auch ständig bekommt man das mit den Starkwetterereignissen und so weiter, die teilweise ja auch auf die Klimakrise zurückzuführen sind oder auf den globalen Klimawandel, ist es viel präsenter. Also man merkt das auch so in Alltagsgesprächen. Ich denke, das ist sicherlich auch nochmal etwas, was sich seit 2017 geändert hat. Und dann fand ich interessant, du sprachst ja an, diese Renaissance fossiler Strategien. Da ist es ja schon so, dass wir eher auch so eine Gleichzeitigkeit haben von eigentlich gegenläufigen Bewegungen oder Entwicklungen. Wir haben, du hast die Beispiele gebracht, und ich hatte neulich nochmal gelesen, dass BP im Jahr 2022, glaube ich, die größten Gewinne der Unternehmensgeschichte eingefahren hat. Ne? Und gleichzeitig haben wir im letzten Jahr hat sich die Produktion von erneuerbaren Energien weltweit hat ein Rekordniveau erreicht. Ne? Es ist sozusagen beides da, und je nachdem, wo man steht, lenkt man die Aufmerksamkeit auf die eine oder auf die andere Seite.
Ja, das ist absolut richtig. Also wir nennen das im Buch eine monströse Normalität. Also es gibt die Anerkennung im globalen Norden, in unseren Ländern, das ist wirklich neu, dass die Krise da ist, die Klimakrise. Und jetzt wird sozusagen versucht, diese Normalität mit verschiedenen Strategien wiederherzustellen, die sich aber als monströs generiert, weil sie eben die Grundlagen der Klimakrise nicht angeht. Also im Alltagsbewusstsein schlägt das immer mehr durch. Gleichzeitig wird es auch umkämpfter. Ne? Werden wir gleich darüber sprechen. Also die Strategien, einfach die Klimakrise auch ein Stück weit zu leugnen oder ihre Bearbeitung als nicht so dringend, nicht so prioritär darzustellen, die nehmen sicherlich zu.
Aber um sozusagen den Gedanken nochmal jetzt einen Schritt weiter zu drehen, warum ist all das, was du so jetzt beschrieben hast, warum sind das Indizien dafür, dass der Kapitalismus am Limit sei? Und was hat das mit der ökologischen Krise zu tun? Oder anders gefragt, also die ökologische Krise resultiert zwar sicherlich ganz wesentlich aus den kapitalistischen Produktionsbedingungen, aber inwiefern limitiert sie ihn auch, den Kapitalismus?
Wir nehmen diese Frage Kapitalismus am Limit facettenreich auf und haben zwei zentrale Argumente. Das eine ist, dass der Kapitalismus sich in der Geschichte sehr stark fähig erwiesen hat, mit Krisen umzugehen. Krisen waren oft Erneuerungen, ne? Josef Schumpeter hat das die schöpferische Zerstörung genannt. Markus Wissen und ich kommen sehr stark aus der Regulationstheorie, also einer heterodoxen politischen Ökonomie, die den Kapitalismus sehr stark in Phasen verstanden hat. Also der liberale Kapitalismus des 19. Jahrhunderts kommt in die Krise, Verwerfung, zwei Weltkriege, Faschismus. Aber er erneuert sich, ja, und es entsteht das, was man als goldenes Zeitalter des Kapitalismus bezeichnet, der Nachkriegskapitalismus, der Fordismus. Die Krise der 70er Jahre des Nachkriegskapitalismus hat sich ein Stück weit erneuert, systemkonform über neoliberale Politiken, über den Globalisierungsprozess und anderes. Das heißt nicht, dass es nicht ganz viele Krisen gab, aber irgendwie gab es diese Stabilisierungsmomente des Kapitalismus. Und das kommt an die Grenze. Also wir gehen nicht mehr davon aus, dass der Kapitalismus bei aller Ungleichzeitigkeit, ne, wenn wir Nord-Süd-Verhältnisse ansehen, wenn wir uns China ansehen, anderes, wir gehen aber nicht davon aus, dass es sozusagen eine erfolgreiche Krisenbearbeitung, bitte immer erfolgreich heißt im Sinne der Herrschenden, im Sinne der dominanten Kräfte, aber durchaus mit einem Potenzial, Teile der Bevölkerung mitzunehmen. Ja, der Globalisierungsprozess wurde ja von vielen Menschen erlebt als Zunahme eben der imperialen Lebensweise, der billigen Produkte, der Produkte aus China, einer enormen Produktivitätssteigerung und anderem. Also das ist das Erste, dass wir sagen, am Limit bedeutet die Erneuerungsfähigkeit des Kapitalismus, die ist in Frage gestellt. Und der zweite Fokus ist, dass dieses Limit, diese Grenze, die ja im Kapitalismus immer wieder verschoben wurde, wir nennen das Externalisierung, ja, dass eben auf Kosten anderer Regionen oder in die Zukunft hinein, Stichwort Klimawandel, also die heutigen Emissionen, die wirken erst in ein paar Jahrzehnten, dass dieses Limit, diese Grenzen umkämpfter sind. Also einerseits wird heute auf jeder Klimakonferenz, die immer im Herbst stattfindet, heftig darum gestritten, wer darf noch wie viel emittieren. Das gab es vor 40 Jahren einfach nicht. Da ist überall emittiert worden, wer sich das leisten konnte, wo es Industrien gab. Und zweitens gibt es eben auch Konkurrenzen um Rohstoffe. Und zwar Rohstoffe für die fossile Wirtschaft und auch für die, ja, die grüne Wirtschaft, wenn man so will. Also denken wir an Kupfer, an Lithium, natürlich weiterhin an die fossilen Rohstoffe. Auch die Schwellenländer, China, Indien, Brasilien, wollen an diese Rohstoffe. Das ist sozusagen das Limit. Also Limit heißt für uns nicht Apokalypse. Limit heißt für uns einerseits eben, der Kapitalismus erneuert sich oder hat erstmal keine Erneuerungsfähigkeit, ne? Auch nicht in einem grünen Kapitalismus. Und zweitens sind diese Grenzen umkämpfter und sie werden sichtbarer. Da beziehen wir uns auf einen Diskussionsstrang aus Frankreich, die sogenannte Kollapsologie, die eben sagt, in der ökologischen Krise werden die Versorgungssysteme partiell immer wieder in Frage gestellt. Du hast bereits das Ahrtal genannt, ja, oder jetzt die Überschwemmung in Bayern oder natürlich, wenn wir an Pakistan denken, die letzten 2 Sommer. Versorgungssysteme werden in Frage gestellt, werden zerstört und müssen mit hohem Aufwand wiederhergestellt werden. Das ist ja gar nicht wohlstandssteigernd, sondern das sind Reparaturmaßnahmen. Und auch da zeigt sich, dass das Wohlstandsversprechen des Kapitalismus auch an Grenzen kommt, wenn immer mehr Ressourcen reingegeben werden müssen in das, ja, in die Wiederherstellung der alten Normalität.
Also angesichts dieser, ihr nennt das in dem Buch ja auch ökoimperialen Spannungen, die ja auch durchaus sozusagen ökonomisch sich auswirken auf die Produktivität, die wirtschaftliche Produktivität unserer Gesellschaft. Umso erstaunlich ist es, dass in unserer ja in der Öffentlichkeit eigentlich kaum eine kapitalismuskritische Debatte geführt wird, auch wenn man jetzt deiner Analyse folgt, der Kapitalismus, der die Ursache vieler dieser Krisen ist, ist ja irgendwie immer seltsam abwesend im Raum, also sozusagen wie der Elefant im Raum. Wie erklärt ihr euch das? Weil sind die, es gibt ja so dominante Krisendeutungen, also dann ist vom Anthropozän die Rede, was ja auch schon ein Begriff ist, der mehr unklar lässt, als irgendwie klare Verantwortung auch benennt, weil es ist ja nicht die Menschheit, die da irgendwas macht, sondern das kann man ja genau adressieren, wer da Schäden hervorruft. Oder auch selbst in diesem Konzept der planetaren Grenzen, was ja so im ökologischen Diskurs so sehr prominent ist und dominant ist, da kommen zwar Grenzen vor, aber nicht die Grenzen des Kapitalismus. Wie erklärt ihr euch das? Hat da
Ja,
die
erstmal.
Linke vielleicht auch versagt, dass sie diesen Punkt nicht gemacht hat in der Diskussion genügend?
Also erstmal teile ich die Diagnose, dass Kapitalismus weiterhin ein enorm aufgeladener Begriff ist und dann ist man gleich bei der Systemkritik und das ist gar nicht, man wird in eine moralische Ecke gestellt, man hält alles für schlecht, man will die zentrale Planwirtschaft, sozusagen den Osteuropa, die Sowjetunion, am besten noch den Stalinismus zurückholen. Da gibt es sozusagen gerade im deutschsprachigen Raum enorme Affekte dagegen. Ich erlebe das, ich arbeite ja viel in Lateinamerika, ganz anders, ne? Da wird der Begriff Kapitalismo ist ein bis ins bürgerliche Lager ist auch eine analytische Kategorie von Weltmarktintegration, von Ambivalenz, Wohlstand schaffend, Probleme generierend und anderes. Ich würde erstmal sagen, es gibt durchaus eine gewisse Renaissance der Kapitalismuskritik. Denken wir an das Buch von Ulrike Hermann, Das Ende des Kapitalismus, das vor 2 Jahren erschienen ist, das weit über 100.000 Mal verkauft wurde, das breit diskutiert wurde. Ich bin jetzt mit einigen Thesen von Ulrike Hermann nicht unbedingt einverstanden, aber sie äußert sozusagen eine Position, dass ja in unserer Sprache der Kapitalismus ans Limit kommt, vor allem, dass er sich nicht grün erneuern wird. Ja, sie bleibt da bei den Auswegen, finde ich, ein bisschen hilflos, ein bisschen systemisch. Der Staat soll es am Ende bei ihr richten. Aber man könnte schon sagen, dass im progressiven Spektrum es Kapitalismuskritik gibt. Nehmen wir das Buch von Kohei Saito, Degrowth-Kommunismus, das sich in Japan 500.000 Mal verkauft hat. Ist ja auch in viele Sprachen übersetzt, wo offensichtlich ein Unmut an der kapitalistischen Wachstumsmaschinerie sozusagen sich auch äußert. Und dann würde ich nicht unterschätzen, vielleicht auch nicht mit dem Begriff, aber eine Systemkritik, ein Unwohlsein an den Verhältnissen wird ja gerade von der autoritären Rechten aufgenommen. Vielleicht in anderen Begriffen, nicht direkt mit dem Kapitalismusbegriff, sondern mit dem Establishment, mit dem System und mit anderen. Aber da gibt es durchaus Elemente, die schon zeigen, ja, die Reichen werden immer reicher, die Vermögenden werden nicht zur Rechenschaft gezogen, sie werden nicht zu ihrem Beitrag tragen nicht dazu bei, die Gesellschaft zu stabilisieren. Wir sollen den Gürtel enger schnallen, was Autonutzung und anderes angeht. Und die Reichen haben weiterhin Privatjets. Wer trifft die Investitionsentscheidung? Hire und Fire, es sind weiterhin die starken Vermögenden, ne, die darüber entscheiden, wo haben Menschen Arbeitsplätze. Das würde ich schon, das ist jetzt überhaupt nicht meine Position natürlich, aber ich würde das schon in ein Camp nehmen von Unwohlsein am Kapitalismus. Und eine Sarah Wagenknecht, ja, nimmt das durchaus, würde ich sagen, prominent auf, in einer ganz starken Doppeldeutigkeit zwischen, ich sag mal, linken und rechten Mustern, in der Argumentation. Und das versuchen wir natürlich mit dem Buch, sozusagen auf eine andere Ebene zu heben. Also es ist erstmal ein wissenschaftliches Buch, was aber für die breite Öffentlichkeit geschrieben ist. Also aber man muss sich schon anstrengen, dieses Buch zu lesen. Aber wir denken schon, dass wir in ein Publikum, also an Leserinnen herankommen, die nochmal sehr gründlich verstehen wollen, was ist da nicht okay, und hoffen dann natürlich über solche wie mit vielen anderen, wir sind ja nicht die Einzigen, das Terrain wieder auszuweiten, dass eine fundierte und keine moralische und keine oberflächliche Kapitalismuskritik, nämlich als Kritik an einem System, das tief verankert ist, das mit Machtverhältnissen zusammenhängt, dass diese Kritik sozusagen wieder stärker wird.
Du hattest vorhin schon erwähnt, das, was man so ein trotziges, fossiles Weiter so nennen könnte, oder jetzt erst recht, was sozusagen als ein Reaktionsmuster ist auf diese Vielfalt auch an Krisen und auch an Katastrophen, die aber irgendwie, also an denen es ja wahrlich nicht mangelt, die aber kaum eine verändernde Wirkung haben. Das ist irgendwie, also die Gesellschaft schüttelt sich mal kurz und dann ist das wieder weg. Also man hat fast das Gefühl, je mehr Krisen, umso weniger zeitigen sie irgendwelche Wirkungen. Welche Szenarien seht ihr? Welche Entwicklung haltet ihr für wahrscheinlich, denkbar, vielleicht aber auch für wünschenswert, um aus dieser Sackgasse, in die sich der Kapitalismus hineinmanövriert hat, wieder rauszukommen? Ein
Also
Stichwort war ja vorhin, glaube ich, von dir schon angesprochen, eben die Hoffnung in grünen Kapitalismus oder auf europäischer Ebene der Green Deal.
zum ersten Teil deiner Frage, wir beginnen ja mit diesem sehr berühmten Text Climate Endgame, also sozusagen einen Text aus den Erdsystemwissenschaften, der wahrscheinlich prominentesten Forschungsrichtung jetzt, was Nachhaltigkeit angeht, wo der Begriff der planetaren Grenzen und Anthropozän herkommt, du hast das bereits erwähnt. Und wir halten diese Diagnose für ganz wichtig. Aber das Problem der Wissenschaft, von der Naturwissenschaft, war lange Zeit, dass sie alarmistisch war und dass sie dachte, mit richtigen Argumenten wacht die Politik auf. Und das ist nicht der Fall. Das können wir natürlich heute ganz deutlich feststellen. Das haben Markus Wissen und ich sagen das seit 20 Jahren mit vielen anderen. Aber die Naturwissenschaften müssen das selber anerkennen. Sie sagen zwar immer am Ende ihrer Aufsätze, wir müssen mehr mit den Sozialwissenschaften über die gesellschaftlichen Ursachen der Krise nachdenken. Das geschieht dann aber regelmäßig nicht, sondern es bleibt sozusagen bei diesem, ja, ich sag mal, naturwissenschaftlichen Aufrütteln. Und wie gesagt, die Ergebnisse sind total wichtig. Ich will das nicht in Frage stellen, aber da fehlt eben die Substanz einer Gesellschaftsanalyse, genau das, was wir machen wollen. Wir könnten auch sagen, wir brauchen eine kritische Psychologie, die natürlich die soziale Psychologie der imperialen Lebensweise und möglicher Alternativen in den Blick nimmt. Im Buch selber argumentieren wir, dass es drei Szenarien, Projekte gibt, wobei zwei sehr dominant sind. Das erste hast du bereits erwähnt, das ist der grüne Kapitalismus. in der dominanten Sprache natürlich die grüne Ökonomie oder als Fokus vor allem die Dekarbonisierung. Und die gehen wir nochmal durch entlang des europäischen Green Deal, der ja vor 4,5 Jahren von Ursula von der Leyen, als sie Kommissionspräsidentin wurde, sozusagen ausgerufen wurde, entwickelt wurde mit vielen auch Teilprogrammen. In der Corona-Krise ist da viel Geld auch nachgelegt worden mit dem grundlegenden Ziel, 2030 sollen die CO2-Emissionen in Europa um 55% verringert werden im Vergleich zu 1990. Das ist immer das Basisjahr, was Klimametriken, Klimazahlen angeht. Und Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden. Das ist eine ganz wichtige Strategie. Und wir kritisieren daran, dass in dieser Strategie zu kurz gesprungen wird. Dass eben der Fokus auf Dekarbonisierung bedeutet, die Wachstumslogik nicht in Frage zu stellen. Es soll dann grünes Wachstum sein. Es werden nicht die Machtverhältnisse in Frage gestellt. Wir hatten das vorhin schon. Es soll eben grün investiert werden von den Vermögenden, von den Unternehmenseignern, vom Management. Und ihnen sollen Incentives gegeben werden, vielleicht über staatliche Anreize, über staatliche Regeln, entsprechend grün zu investieren. Und ich habe ja vorhin die Zahlen genannt. Du hast auch noch mal vorhin von BP oder ExxonMobil die Zahlen genannt. Das funktioniert nicht. Solange die Profitraten hoch sind im fossilen Sektor, werden sich da bestimmte Interessen durchsetzen. Und auf der internationalen Ebene argumentieren wir, dass eine grüne Ökonomie, eine Dekarbonisierung im globalen Norden etwas fördert, was Kollegen, Kolleginnen von mir einen grünen Kolonialismus nennen. Also die Rohstoffe kommen traditionell, die metallischen, die mineralischen, die Energieträger aus dem globalen Süden. Und das wird jetzt ergänzt. Ne? Kupfer habe ich schon genannt, Lithium natürlich für Batterien und anderes. Das ist sozusagen eine erste Strategie. Aber wie gesagt, wir wollen das nicht ideologiekritisch denunzieren, das ist alles falsch, sondern unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist, die Immanenz, also die Stärken dieses Projektes, ne, hervorzuheben, und die Stärke für uns wäre, anzuerkennen, dass von der Leyen Ende 2019 im Zuge der Klimaproteste diese Strategie formuliert. Ohne Klimaproteste, so unsere Überzeugung, hätte es diese Strategie nicht gegeben, also ohne die starke Politisierung der Klimafrage, aber gleichzeitig eben die Grenzen, die ich gerade genannt habe. Und wenn wir das mal genauer durchgehen, dann kommen wir beispielsweise auf jüngste Protestereignisse. Nehmen wir die Gelbwestenbewegung in Frankreich, nehmen wir die Proteste der Landwirte in Deutschland. Das bleibt unglaubwürdig, dass jetzt da sozusagen der Gürtel enger geschnallt werden soll oder dass da jetzt ökologisiert werden soll, nachdem gerade in Deutschland die Landwirte jahrzehntelang in eine industrielle Landwirtschaft getrieben wurden, in dem wahnsinnige Subventionen vor allem in die Großindustrie, also in die Großlandwirtschaft gegeben wurde. Und jetzt sollen mit einmal die ganz normalen Bauern, Bäuerinnen sozusagen dafür bezahlen, dass irgendwie da was grüner wird, indem Subventionen gestrichen werden. Das heißt nicht, dass wir jetzt die Proteste in bestimmten Ausrichtungen per se gutheißen, aber wir verstehen die Proteste, weil sie eben sozusagen auf Politiken reagieren, die in einem Paradigma eines grünen Kapitalismus bleiben, Kräfteverhältnisse in die Frage stellen, nicht in Frage stellen, Wachstumsdynamik nicht in Frage stellen und ausbeuterische Nord-Süd-Verhältnisse.
Also, wenn ich euch richtig verstehe, dann ist das jetzt kein Plädoyer gegen die Dekarbonisierung. Die ist ja im Grunde genommen alternativlos. Da muss es ja hingehen, sondern es geht um die Ausgestaltung.
Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch immer wieder betonen. Wir brauchen Dekarbonisierung, wir brauchen auch was wie Rückbau. Also nur zu sagen, emblematisch, wir gehen jetzt vom Verbrennermotor auf den E-Motor und haben in 10 Jahren 50 Millionen E-Autos in Deutschland. Das geht nicht, weil auch E-Autos eben enorm rohstoffintensiv sind, energieintensiv in der Produktion. Wir wissen gar nicht, wo der Strom herkommen soll. Da heißt es immer, das machen wir schon mit den Erneuerbaren oder jetzt mit dem grünen Wasserstoff, der dann importiert wird. Und das reicht nicht. Das zeigen alle Studien, dass es nicht reicht. Wir brauchen grünen Wasserstoff, aber den brauchen wir wahrscheinlich eher für Industrien wie Stahl, wo es eben viel schwerer ist, das zu ersetzen oder für vielleicht dann noch notwendige Flüge.
Ja, bei dem ganzen Thema Dekarbonisierung und die Folgen, ich denke, ein Problem ist ja auch, dass die ganze Umweltdebatte wahnsinnig fixiert ist im Zuge der Klimadebatte auf CO2-Emissionen. Also CO2 ist sozusagen der Maßstab aller Dinge und da versucht man etwas zu optimieren und schaut aber nicht mehr nach rechts oder links, was für Kollateralschäden unter Umständen ein CO2 geminderte Form von Mobilität hat. Also das ganze Stichwort der Ressourcen. Nutzung, welche seltenen Erden dafür verwendet werden und wie die hergestellt, wo die produziert werden beziehungsweise extrahiert werden. Also diese Fokussierung auf das CO2 als einziger Maßstab, das denke ich, ist irgendwie auch ein Problem der ganzen Debatte, weil da geht so vieles, wird nicht mehr gesehen, auch biologische Vielfalt und so. Das spielt alles nur noch sekundär eine Rolle.
Ja, sehr, stimme ich sehr zu. Beziehen uns auf einen Begriff einer Kollegin, Camila Moreno aus Brasilien. Die hat vor vielen Jahren in einer Studie das die Carbon Metrics genannt, also die Kohlenstoffmetrik, das alles, die Studie ist 20 Jahre alt, sehr, sehr schlau, sehr auch vorausschauend. Sie sagt, wir kommen in eine Zeit, in der alles sozusagen CO2-äquivalent gemacht wird. Und dann geht die Vielfalt von Natur sozusagen flöten und man hat das nicht mehr im Blick und man meint auch, wir können das technokratisch wenden. Ne? Dann machen wir Carbon Capture and Storage, dann kriegen wir das irgendwie hin mit technologischen Lösungen und anderes. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der wichtig ist. Ich habe es angedeutet mit den Protesten der Landwirte. Die ökologische Ungleichheit wird nicht angesprochen. Ich habe das vorhin reingenommen bei den Machtverhältnissen. Es gibt die jetzt berühmten Studien von Lucas Chancel aus Frankreich, der zeigt, wie stark der CO2-Fußabdruck der oberen 1%, der oberen 10% in den letzten 30 Jahren zugenommen hat und viel weniger stark bei den unteren Bevölkerungsschichten. Und auch das ist ein Grund, warum sozusagen Klimapolitik oder Transformationspolitik unglaubwürdig bleibt, wenn sie eben die Ungleichheitsverhältnisse, die Machtverhältnisse nicht oder mit ein bisschen Ausgleich in den Blick nimmt. Warum sollen Menschen, die eh wenig emittieren, jetzt den Gürtel enger schnallen und die Wohlhabenden weiter ihre Privatjets oder ihre SUVs fahren? Und genau das ist das Einfalltor auch für eine Rechte, die sagt, das mit der Klimapolitik, das ist ja gar nicht ernst zu nehmen, da macht das Establishment, da machen die Reichen sowieso ihr Spielchen.
Da wären wir im Grunde genommen auch dann bei der zweiten Strategie neben dem grünen Kapitalismus, das, was ihr die autoritäre Stabilisierung des fossilen Kapitalismus nennt. Könntest du das nochmal ein wenig ausführen, was ihr darunter versteht?
Ja, wir argumentieren, dass natürlich die Rechte und die autoritäre Rechte, aber auch eine Merz-CDU Rückenwind haben mit antiökologischen Positionen. Sie haben ihre Resonanzräume, sie reagieren auf Demokratieprobleme, auf Repräsentationsprobleme und anderem. Aber wir argumentieren, wir müssen auch schauen, warum kommt es bei den Menschen an? Warum reagieren sie auf bestimmte Politikangebote von Höcke in Deutschland, von Kickl in Österreich, die ja sehr explizit antiökologisch sind. Und da haben wir zwei Argumente. Das eine ist, dass wir ernst nehmen müssen, dass es Jahrzehnte neoliberale Erfahrung gibt von Gürtel enger schnallen im Namen des Wettbewerbs, ja, im Namen des Wachstums. Man sagt ja nicht im Namen der Profite, sondern es geht ja gerade wieder los, ja. Die Wettbewerbsschwäche Deutschlands wird jetzt wieder hervorgehalten, wird hervorgeholt, um eben soziale Standards abzubauen, um gegebenenfalls Arbeitszeit zu verlängern. Wir haben in Österreich eine intensive Debatte um Arbeitszeitverlängerung und anderes. Heute sagte in der Zeitung der Industriellenchef, keiner will mehr die Produkte Österreichs kaufen. Also was für eine Aussage, ja, was für eine hochideologische Aussage, die er da in der Zeitung äußern darf in einem ja exportorientierten Land wie Österreich. Und diese Erfahrung von Verunsicherung, von Spaltung, von ja vergessen werden oder sozusagen entsichert werden, ne, was Sozialstaat angeht, denken wir natürlich in Deutschland an die Hartz-Reform, die werden aufgenommen, weil jetzt den Menschen gesagt wird, jetzt müsst ihr ökologisch den Gürtel enger schnallen. Jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt müssen wir hier sparen, wir müssen die Energiepreise anziehen, wir müssen das Auto zurückbauen und anderes. Und ja, das ist unglaubwürdig, solange eben Machtverhältnisse, Ungleichheitsverhältnisse nicht in Frage gestellt werden. Der Gewerkschafter Hans-Jürgen Urban von der IG Metall nennt das immer und ganz richtig, das ist eine ökologische Austerität. Ja, nach Jahrzehnten der Austeritätspolitik kommt jetzt ein Austeritätselement dazu, aber eben die grundlegenden Aspekte werden nicht von Ungleichheit werden nicht in Frage gestellt. Der zweite Aspekt, den wir stark machen mit einer Kollegin aus den USA, einer feministischen Forschung, sie nennt das eine tief verankerte Petromaskulinität. Also die Geschlechterverhältnisse sind ganz stark aufgeladen über eine fossile Wirtschaft, am deutlichsten natürlich am starken Verbrennermotor, am immer größeren Auto. die oft sehr männlich und mit Kraft und Stärke konnotiert sind. Und sie sagt, und sie zeigt das auch in Studien für die USA, wir haben Studien für Deutschland und Österreich herangezogen, wieder Höcke und Kickel beispielsweise, dass diese Verunsicherung von Männlichkeit auch aufgeladen wird mit, ja, die Grünen, ne? Die progressiven Kräfte, die führen zu dieser Verunsicherung bei und wir schaffen wieder so eine Art Männlichkeit, klare Geschlechterverhältnisse und anderes. Das ist, wir führen das natürlich noch aus und haben andere Elemente. Das nennen wir die autoritäre Stabilisierung der emotionalen Lebensweise. Ich will einen Aspekt noch nennen, der mich jetzt in den letzten Wochen sehr angeregt hat. Ich hatte das Buch kürzlich vorgestellt in Frankfurt am Main und Stefan Lessenich, der ja auch in München Professor war, Nachfolger von Ulrich Beck und jetzt Leiter des Instituts für Sozialforschung, meinte in einem Kommentar, ob wir mit dem Begriff der autoritären Stabilisierung nicht verharmlosen, ob wir nicht stärker von Faschisierung sprechen sollten, wenn es sozusagen um die autoritäre Rechte geht, um ihre Mobilisierungsfähigkeit, um ihre politischen Angebote von eben Dichotomisierung, Verachtung und anderem. Das finde ich jetzt wichtig. Ich will das auch nennen hier in dieser Diskussion, weil so ein Buch lebt ja auch davon, dass es diskutiert wird. Und ich fand das jetzt ein wichtiges Argument von Stefan Lessenich, das mich wirklich weiterdenken lässt.
Ist ja interessant, dass im Grunde genommen die Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht wenig miteinander zu tun haben, wie jetzt grüner Kapitalismus, Rechtspopulismus oder eben Petromaskulinität, dass die alle letztendlich darauf abzielen, diese imperialen Produktions- und Konsummuster aufrechtzuerhalten. Also
Das ist
obwohl
der
jetzt,
Konsens. Das ist
ne, das ist der
ja unser
Konsens,
eigentlicher
also
Konsens.
es, genau, es sind
Das ist
irgendwie
der
Verbündete,
Konsens.
obwohl sie gleichzeitig auch Gegner sind, weil die eben, du sagtest es ja vorhin, die Männer, die an ihren Verbrennermotoren kleben, dann gerade in den Grünen so ihr Feindbild finden. Aber im Grunde genommen ganz viel mit diesem Form von grünen Kapitalismus auch wieder letztendlich verbindet.
Also wir würden argumentieren, das ist ja nicht trennscharf, aber dass es schon zwei verschiedene Projekte gibt, ein grünkapitalistisches und ein antiökologisches, autoritäres, und das ist auf keinen Fall dasselbe, dass aber beide, solange vor allem der grüne Kapitalismus seine Grundlagen nicht reflektiert, beide de facto zu einer Vertiefung der imperialen Lebensweise beitragen. Und da, wo sie sich überschneiden können, wäre ja der Kompromiss, wir treiben beides voran. Wir treiben ein Stück den fossilen Kapitalismus und den grünen Kapitalismus voran. Und beide sozusagen haben da ihre Wählerinnen, haben ihre Projekte. Ne, nehmen wir jetzt die Ampel in Deutschland. Es gibt ja nichts antiökologischeres als das Verkehrsministerium. Und gleichzeitig gibt es Kräfte, die versuchen, da jetzt eine gewisse Ökologisierung, Landwirtschaftsministerium, Klimaministerium und so weiter hinzubekommen. Zaghaft, aber immerhin. Und diese Konflikte in den Blick zu nehmen. Ne? Wir haben ja auch Transformationskonflikte im Untertitel, das scheint uns ganz wichtig.
Das, was wir jetzt hier gerade so besprochen haben und von dir erläutert wurde, sind ja alles eher nicht wünschenswerte Wege aus der Krise, beziehungsweise des Formen des Umgangs mit der Krise oder auch der Verdrängung, dass es da überhaupt ein tiefgreifendes Problem gibt. Was wären denn aus eurer Sicht wünschenswerte Wege, also solidarische Alternativen? Wie könnten die aussehen? Und was ich natürlich spannend finde, ist, gibt es dazu bereits irgendwelche Ansätze, dass die erkennbar sind?
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, der uns umtreibt. Markus Wissen und ich würden sagen, wir sind Activist Scholars, also wir sind sozusagen gesellschaftspolitisch engagierte Wissenschaftlerinnen, die auch immer wieder Kontakt haben mit sozialen Bewegungen, mit progressiven Kräften, NGOs, linken Parteien, linker Publizistik oder kritischer Publizistik. Und wir haben erstmal eine Grundthese, die wir auch schon 2017 vertreten haben, die uns sozusagen immer wieder entgegengehalten wird. Aber es ist einfach so, wir haben keinen Masterplan. Es gibt nicht die große Alternative. Es sind jetzt per se die sozialen Bewegungen, die müssen nur stärker werden. Dieses Modell der 3,5%, wenn 3,5% der Bevölkerung für einen Wandel ist, dann wird das revolutionär. Wir sind, denken jetzt nicht, dass es die staatliche Politik, die progressive ist, die richtigen Bündnisse, so erfreulich. Wir führen ja das Gespräch einen Tag nach der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich, dass natürlich politisch im politischen Raum gekämpft werden muss und dass es jetzt toll ist, dass da die linke Volksfront sozusagen eine relative Mehrheit im Parlament hat. Und wir haben damals, 2017, so eher ganz breit argumentiert. Was sind bestimmte Perspektiven auf Alternativen, haben viele Beispiele gebracht, um anzuregen. Weil eben am Ende müssen die Alternativen ganz praktisch entstehen und wir können ja nur etwas aufarbeiten. Es ist ja auch kein explizites Buch zu Alternativen. Das soll eher der dritte Band werden in einigen Jahren. Markus Wissen sagt immer, wir sollen eine Trilogie schreiben. Da können wir uns noch mal stärker darauf einlassen. Was wir aber machen dieses Mal, ist eher ein paar Schwerpunkte zu setzen. Also nicht breit, obwohl ich diesen Ansatz verteidige, zu schauen, was sind verschiedene Perspektiven auf Alternativen, sondern wir steigen dieses Mal eher ein vor dem Hintergrund der Vertiefung der imperialen Lebensweise, der Vertiefung der Krise. Was sind nun Ansätze, die versuchen, gegen diese Tendenzen vorzugehen? Das Erste, was wir machen, ist, diese Diskussion darzustellen um Vergesellschaftung. Da gibt es ja vor allem über die deutsche Wohnen- und Co-Enteignen in Berlin einen sehr dynamischen Ansatz seit einigen Jahren. Es gibt Diskussionen eher minoritär um die Automobilindustrie, ob man nicht sozusagen da auch die Eigentumsfrage stellen müsste, wer entscheidet eigentlich über die Entwicklungsrichtung, wie Mobilität in diesem Land geschaffen wird. Wir haben ja die Entprivatisierungsprozesse teilweise in der Grundversorgung, denken wir an Stadtwerke, an also Wasserversorgung. Wir haben die große Debatte um die Deutsche Bahn, ja, die ja vor 20 Jahren mal privatisiert werden sollte komplett. Und da ist ja auch was eingeschlagen worden. Also die Frage, wer entscheidet über heute über Investitionen, die in den nächsten 20 Jahren, 30 Jahren wichtig sind, im Energiebereich, im Transportbereich, im Landwirtschaftsbereich und anderes. Und da gehen wir die Diskussion durch. Ein zweiter Punkt, den wir stark machen, ist nochmal den Solidaritätsbegriff. Oft wird ja Solidarität so verstanden, es ist eine interpersonale Solidarität. Ich bin solidarisch mit anderen. Das ist ganz wichtig. Ja, oder auch Gruppensolidarität. Und wir sagen, wir brauchen eine institutionalisierte Solidarität. Also das, was die Geschichte des Sozialstaats war. Ja, niemand zahlt gerne Steuern, aber der Sozialstaat ist sozusagen Ausdruck einer Institutionalisierung, dass Menschen in Not geholfen wird, dass es bestimmte Umverteilungsmechanismen gibt und anderes. Das bräuchten wir auch heute, wenn wir einen sozial-ökologischen Umbauprozess vorantreiben wollen. Also wir bräuchten einen ökosozialen Wohlfahrtsstaat oder wie wir das dann nennen wollen, der aber nicht international unsolidarisch ist, sondern wir brauchen auch diese Mechanismen von globaler Solidarität. Das führen wir aus. Auf der globalen Ebene nehmen wir eine Diskussion auf, die in der Klimarahmenkonvention jetzt seit einigen Jahren läuft, unter dem Stichwort Loss and Damage, also Verlust und Schäden, die sehr wichtig ist. Allerdings läuft sie völlig schräg, weil kaum Geld in diese Fonds fließt, die jetzt den Südländern helfen sollen, wenn Ereignisse, Klimakrisen sind. Denken wir wieder an Pakistan und andere Hochwasser, Trockenheiten, dass die Länder unterstützt werden. Das sind Brosamen, die da drin sind. Aber eine andere Debatte, die sehr dynamisch ist, kommt aus der schwarzen Bewegung, aus der antikolonialen Bewegung um Reparationen. Ja? Und da diese Diskussion skizzieren wir kurz, die ist verbunden mit den damaligen Debatten der 70er Jahre um neue Weltwirtschaftsordnung. Also brauchen wir eine andere Regel für die Weltwirtschaft, die ja so gut wie keine Rolle spielt. Diese Debatte wollen wir anregen. Wir machen noch ein paar andere Aspekte. Ich konzentriere mich auf unseren letzten Aspekt, der jetzt auch in den Buchpräsentationen viel Interesse generiert, worüber uns wir sehr freuen. Das ist der Begriff der transformativen Zellen. Was wir machen, ist, wir versuchen zu erweitern die üblichen Vorstellungen von Veränderungen, die ich eingangs nannte, die sozialen Bewegungen, der Staat, vielleicht die progressiven Unternehmen. Bei Ökom gibt es genug tolle Publikationen zu diesen Themen. Und wir sagen, wir müssen vielleicht auch darauf achten, nicht ausschließlich bitte, aber auch, was tut sich eigentlich innerhalb von bestimmten Institutionen, Organisationen? Denken wir an Schulen, an Hochschulen, an Medien, an auch vielleicht Verlage, an Unternehmen, an NGOs, an kirchliche Organisationen, an Gewerkschaften, wo vielleicht Minderheiten erstmal mehr wollen als die anderen. Also die wollen einen sozial-ökologischen Umbauprozess. Denken wir an Gewerkschaften. Die Gewerkschaften vertreten erstmal die Interessen ihrer Mitglieder. Klassisch, Industriegewerkschaften vertreten die Interessen an Wirtschaftswachstum, an der starken Industrie und anderem. Aber gibt es jetzt innerhalb der Gewerkschaften, oder auch innerhalb der Betriebe, ne, Betriebsräte und andere Gruppen, die mehr wollen, die eine gesellschaftspolitische Orientierung der Gewerkschaften wollen, die wirklich einen Umbau wollen, vielleicht einen Rückbau des eigenen Unternehmens, ja, eine Konversion des Unternehmens. Wir haben das Beispiel Kassel-Baunatal, ne, das zweitgrößte Volkswagenwerk, 16.000 Beschäftigte, wo ja der Betriebsrat ganz öffentlich sagt, er würde gerne sozusagen sehr stark umbauen und gegebenenfalls auch rückbauen. Diese Diskussion und diese Konstellation in den Blick zu nehmen, das scheint uns ganz wichtig. Und wir selber sind ja Wissenschaftler und wir sind ja selber in unseren Hochschulen, Universitäten damit befasst, bestimmte Inhalte zu stärken. Für mich ist ja mein Hauptaktionsterrain neben der Forschung natürlich die Institution, die Organisation Universität Wien. Wie kann ich da Nachhaltigkeitsanliegen stärken in der Lehre, im Betrieb der Universität und anderen? Das ist die Idee der transformativen Zellen. Und entstanden ist sie in meiner Beobachtung sehr stark bei ATTAC. Ich war früher viel bei ATTAC tätig, dass Lehrerinnen und Lehrer, die auf die Sommerschule von ATTAC kommen, die in lokalen Gruppen organisiert sind, die sagen, hier mache ich Politik. Aber wenn ich rückgefragt habe, was macht ihr denn an Politik in der Schule? Da waren sie frustriert oder skeptisch oder haben das gar nicht als Terrain von Agieren verstanden. Und da wollen wir was anregen. Das haben wir auf 6 Seiten kurz skizziert. Aber wir merken, dass offensichtlich in der Diskussion des Buches da was getroffen wird. Und das wollen wir natürlich. Was können wir mehr machen, als zum Nachdenken anzuregen und zur Diskussion?
Ja, ich denke auch, das ist eine schöne Metapher mit den transformativen Zellen. Hängt so ein bisschen daran, weil wenn ich an Zelle denke, dann denke ich irgendwie an etwas Isoliertes, aber man will ja im Grunde genommen einen, wenn man so will, einen solidarischen Zellverband irgendwie, Verbund schaffen.
Schöner Begriff.
Genau, ein Zellverbund. Man, jeder Organismus ist letztendlich sowas wie ein solidarischer Zellverbund. Ja, muss man. Ja, vielleicht. Schönes Stichwort auch mit den transformativen Zellen. Ihr seid ja selber eine äußerst produktive Zelle, der Markus Wissen und du. Und vielleicht abschließend zu unserem Gespräch noch eine, ja, vielleicht etwas persönliche Frage. Aber es ist jetzt schon das zweite gemeinsame Buchprojekt, was ihr realisiert habt. Du lebst in Wien, Markus in Berlin. Ihr habt beide Professuren mit Lehrverpflichtung. Ich habe mich gefragt, wie hat man sich einen solchen Schreibprozess konkret vorzustellen, der ja auch ein Ideenfindungsprozess ist? Habt ihr das arbeitsteilig organisiert? Der eine schreibt das Kapitel, der andere jenes und dann liest man das gegeneinander oder schreibt ihr gemeinsam? Könntest du da zum Abschluss einen kleinen Einblick in eure Schreibwerkstatt geben?
Ja, das ist ja eine schöne Frage, die bekomme ich zum ersten Mal. Also erstmal sind Markus Wissen und ich, wir kennen uns seit 1998 und wir kennen uns aus politischen Zusammenhängen, aus der Bundeskoordination Internationalismus, haben dann dort die Arbeitsgruppe Weltwirtschaft mitgegründet und haben uns immer als, ja, damals Promovierende, eher in Berlin, ich in Frankfurt, verstanden eben als junge Wissenschaftler, die aber eben auch politisch aktiv sind. Haben uns angefreundet, haben immer wieder kleinere Aufsätze zusammengeschrieben. Markus war 4 Jahre in Wien. Wir haben hier in Wien 4 Jahre gearbeitet. Und ich erwähne das deshalb, weil die Grundlage eines solchen Arbeits- und Schreibprozesses ist ein hohes Vertrauen und ein hoher Respekt voreinander. Wir gehen gerade nicht arbeitsteilig vor. Also es ist nicht so, dass, also wir schreiben natürlich die Kapitelentwürfe eher eine Person, aber wir diskutieren sie wirklich sehr intensiv durch. Wir haben sie auch sehr viel mit anderen diskutiert. Also wir haben auch die Fähigkeit, früh Entwürfe rauszugeben. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die wissenschaftlich da sein muss. Das ist ja gar nicht einfach. Also unfertige Texte anderen zu geben, weil man Angst hat, sich zu blamieren und nicht auf der Höhe der Zeit zu sein. Aber das Entscheidende von Markus und mir ist dieses hohe Vertrauen, neben dem, dass wir natürlich gleich ticken, dass wir wissen, wir können die Ideen zusammen besser weiterentwickeln. Wir haben unsere Stärken und Schwächen, ne, in den Denkprozessen, im Lesen, in der Textproduktion. Und die ergänzen sich offensichtlich ganz gut. Und ein anderer Aspekt ist, dass es einfach Freude macht, miteinander zu arbeiten. Also wenn wir uns jetzt sehen, ich bin ja für das Buch 1 Jahr nach Berlin gezogen, ich habe meine Stelle in Wien unterbrochen, damit wir dieses Buch anstoßen können. Wir sind gar nicht weit gekommen in dem Jahr, weil es eben so schwierig ist. Also zurück zu unserer ersten Frage, diese enorme Komplexität der Weltsituation, sondern haben es geschrieben, als wir wieder beide sozusagen unter Volllast gearbeitet haben. Im Jahr 2023 haben wir weitgehend das Buch geschrieben und das war eine unglaubliche Anstrengung. Aber immer im Wissen, wir vertrauen der anderen Person und es ist eine Freude, es zusammen zu entwickeln. Und mit dieser, ich sag mal, Haltung des gemeinsamen Buchschreibens fahren wir sehr gut und es macht uns weiterhin Freude.
Ja, vielen Dank. Das fand ich jetzt ganz schön. Ob der Kapitalismus selber wirklich am Limit ist, ich denke, das werden die nächsten Jahre zeigen. Aber dass das Nachdenken über den Kapitalismus noch lange nicht am Limit ist, dafür denke ich, ist euer Buch ein gutes Beispiel. Und ich habe vorhin schon gehört, ein drittes ist schon zumindest angedacht. Das sage ich natürlich jetzt auch in der Hoffnung, dass es möglichst viele Menschen anspricht, dieses Buch, nachdenklich stimmt, inspiriert. Und eben vielleicht sogar zur Bildung von transformativen Zellen anregt. Ja, vielen Dank, lieber Uli, für dieses abendlich geführte Gespräch. Und das, meine Damen und Herren, war unser Ökom-Podcast. Heute mit dem Politikwissenschaftler Ulrich Brandt über sein gemeinsam mit Markus Wissen geschriebenes Buch Kapitalismus am Limit, erschienen jüngst bei uns im Ökom-Verlag. Am Mikrofon war Manuel Schneider. Weitere Infos zum Thema dieses Podcasts finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.